Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Willkommen zum Insider auf OE24TV. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass unsere Politik-Chefredakteurin und Insiderin Isabel Daniel jetzt bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir schauen mal wie immer fast jeden Tag auf die Koalitionsverhandlungen und fast die tägliche Frage, was tut sich, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, da ist nach wie vor die Situation so, dass es wirklich davon abhängt, mit wem du redest. Also alle Parteien haben unterschiedliche Flügel. Ich fange mal mit der ÖVP an. Da ist natürlich das Lager rund um Bundeskanzler Karl Nehammer. Man möchte diese Koalition haben. Und das hat man ja auch im öffentlichen Auftritt vom Bundeskanzler gemerkt. Die machen eher freundliche Nasenlöcher. Bei denen klingt das immer so wie, ja, da müssen noch Steine aus dem Weg geräumt werden. Aber das wird schon. Und das schaut gar nicht so schlecht aus. Wenn man dann eher mit Teilen der Wirtschaft oder der Industrie in der ÖVP redet, auch vereinzelt mit welchen in den Ländern oder am stärksten ausgeprägt mit manchen des Kurzflügels, also des Flügels rund um den ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, dann klingt alles schon ganz anders. Dann klingt alles danach, als wären wir knapp vor einer Riesenkatastrophe und als könnte diese Koalition im Grunde nie und nimmer bestehen. Da würde ich auch wieder unterscheiden in diesen Gruppen. Da glaube ich, macht die Wirtschaft eher einen Poker. Die will sich damit noch mehr rausholen, während die Industrie und Einzelne aus den Ländern wirklich lieber den Juniorpartner der Freiheitlichen spielen würden. Und die dritte Gruppe in der ÖVP, jene, die Sebastian Kurz stützen, die hoffen halt auf Neuwahlen und auf eine Rückkehr ihres Heroes Sebastian Kurz. In der SPÖ ist es ein bisschen das Gleiche in andere Farbe, in Rot, in dem Fall Andreas Babler, der Parteivorsitzende, will diese Koalition auch. Dann hat man die Pragmatiker, da sitzen die Doris Burres, da sitzt aber auch die Gewerkschaft in diesen Verhandlungen. Die sind auch der Meinung, man sollte jetzt schauen, dass man wirklich eine tragfähige Koalition zustande bringt. Und dann gibt es in der SPÖ natürlich auch wieder zwei Gruppen. Da gibt es einerseits die Gruppe, nennen wir sie Hans-Peter Doskozil im Burgenland und seine vielleicht noch einigen Unterstützer in Niederösterreich oder der Steiermark, die wollen diese Koalition nicht haben, weil die sind der Meinung, das wäre für sie auch nicht gut aus ihrer Sicht. Hans-Peter Doskozil hat ja im Jänner auch eine Landtagswahl zu schlagen, wo er durch die FPÖ in Form von Norbert Hofer jetzt doch eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen hat, im Unterschied zur Landtagswahl vor 5 Jahren. Und die sind der Meinung, wenn das Ganze platzt und die FPÖ den Kanzler stellen würde, wäre das für sie wiederum besser. Und dann gibt es natürlich auch die Partei Linke, die eigentlich Andreas Babler forciert hatte. Und die sagen, im Moment, wenn da nur ÖVP-Punkte drinnen stehen, geht sich das nicht aus. Und das sind halt die, die einen großen Druck auf gewisse Inhalte machen, die zum Beispiel dringend davor warnen, dass da irgendein massives Sparpaket kommt, ohne dass auch, wie sie es nennen, die Superreichen quasi belastet werden. Also das Ganze ist diffizil und bei den Neos ist es so, da sind kleiner, also da gibt es nicht ganz so viele Gruppen, aber da gibt es halt die Gruppe um Beate Meindl-Reisinger, die glaube ich auch eher den Ausgleich will, wo auch jemand wie Christoph Wiederkehr, der Wiener Vizebürgermeister der Neos dabei ist und ein paar andere, und dann gibt es jene des neoliberalen Flügels, die halt wirklich das Wirtschaftsprogramm der Neos umgesetzt sehen wollen und damit durchaus für kleinere Turbulenzen in den Verhandlungen sorgen.
Jetzt ist es kein Geheimnis, dass vor allem Nehammer und Babler großes Interesse daran haben, vermutlicherweise auch Beate Meindl-Reisinger, aber das Klar. durchzubringen. Angenommen, die bringen das durch, wie haltbar ist denn so eine Koalition, wenn es da auch aus den Parteien selber gar nicht so viel Rückhalt gibt
eigentlich? Ja, ich beantworte dir die Frage gleich, aber weil du gesagt hast, dass die das große Interesse daran haben, da müssen wir erklären, warum haben sie das? Weil wenn das Ganze scheitern würde, diese Verhandlungen, kannst du davon ausgehen, dass dass Karl Nehammer sicher weg ist als Parteivorsitzender der ÖVP, dass Andreas Babler kein kommodes Leben haben würde. Also der kann aufgrund des Statuts der SPÖ vielleicht eher noch festhalten am Parteivorsitz, aber es würde sehr rumpelig werden für ihn. Und selbst für Beate Meindl-Reisinger, die noch die komfortabelste Situation hätte, aber trotzdem, da ist auch nicht alles so eitle Wonne und da würden dann welche, die selber sehr ehrgeizig sind, schon noch anfangen, an ihrem Sessel zu sägen. Also das ist einmal der Hintergrund, warum die Parteivorsitzenden natürlich ein vitales Interesse am Zustandekommen dieser Koalition haben. Die Frage, die du mir gestellt hast, habe ich gestern und vorgestern auch Spitzenpolitikern dieser Verhandlerparteien gestellt. Und die haben gemeint, wenn wir uns auf was einigen, also wenn wir uns ausstreiten und auf was einigen, dann sind sie der Meinung, würde es halten. Ja? Ich persönlich bin mir nicht so ganz sicher, dass da müssten sie es wirklich schaffen, über ihren Schatten zu springen. Dann müssten sie diesmal wirklich das Konzept haben, ich gönne anderen echte Erfolge. Also nicht nur das Übliche, ich verhindere, dass der Rote das kriegt und der Rote verhindert, dass der Schwarze das kriegt und die zwei gemeinsam verhindern, dass die Neos dies kriegen und immer so weiter, sondern wirklich, okay, der Rote kriegt das. Das hat mir durchaus wehgetan, aber er kriegt das und der Schwarze kriegt das oder der Türkise. Und das hat mir wirklich wehgetan, aber er kriegt das und der Neos kriegt das und so weiter. Wenn sie das wirklich schaffen würden, und ich habe da meine Zweifel, aber es könnte ja sein, es gibt ja auch sowas wie Weihnachtswunder, behaupten zumindest manche, dann könnte es wirklich eine Reformpartnerschaft werden und halten.
Aber wahrscheinlich schwierig, auch aufgrund der Tatsache, dass es ja doch jetzt noch mehr rote Striche bei Themen gibt als Grüne eigentlich, vor allem auch was Geld betrifft,
was
eigentlich
nur, ein was riesiges Geld betrifft.
Thema ist.
Nur was Geld betrifft, weil in den restlichen Kapiteln sind sie sich im Großen und Ganzen einig. Aber natürlich, und da hast du recht, das Geld, also ohne Budget, bringen dir die Einigungen in den anderen Themen nichts, weil du halt auch Geld brauchst für einen Teil dieser Einigungen. Und das ist jetzt eben die Frage, schaffen sie bis morgen endlich eine Einigung, wie man ein grundsätzliches Understanding, wie man das Budgetloch stopfen kann. Also wir wissen ja, dass der Sparbedarf sehr hoch sein wird auf die nächsten Jahre und da brauchen sie eben einen Pfad. Und da war bislang eben der Streit, ist das nur ausgabenseitig, ist es ein Mix aus ausgabenseitig und einnahmenseitig, was bedeutet einnahmenseitig? ÖVP und Neos sagen, es darf sicher keine neuen Steuern geben, heißt aber nicht, dass man nicht bestehende anheben kann, das heißt genau darüber wird jetzt natürlich gestritten.
Glaubst du, dass sich eine Lösung, was das Geld betrifft, finden lässt, wo es jeder schafft, sein Gesicht zu wahren und man sich doch irgendwie einig wird?
Auch das habe ich Spitzenvertreter von Schwarz und von Rot gefragt und interessanterweise haben mir beide Seiten gesagt, es wäre möglich. Da ist nur eben die Frage, setzen sich die Pragmatiker in beiden Parteien durch, die eben der Meinung sind, okay, lassen wir dem einen substanzielle Erfolge und dem anderen substanzielle Erfolge, dann schaffen wir einen gemeinsamen Budgetpfad, der auch was wert ist. Oder setzen sich die Hardliner in den jeweiligen Parteien durch? Und das traue ich mich derzeit noch nicht einzuschätzen, weil dazu sind die Parteien auch noch zu diffus.
Mhm, du hast das eh schon ein bisschen durchklingen lassen, aber ist deine Einschätzung, sie schaffen es oder eher nicht?
Schau, auch das ist relativ, also das kann man relativ einfach sagen. Wenn sie rational vorgehen, also rein aus Ratio ihrer eigenen Parteien, dann müssten sie es schaffen. Weil ÖVP und SPÖ haben nicht wirklich viele Alternativen. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt kann man natürlich, so wie das Lager von Sebastian Kurz sagen, doch, wir haben die Alternative, wir gehen in Neuwahlen und es kommt Sebastian Kurz. Okay, aber dann müssen sie das offen kundtun und nicht nur irgendwie hinter den Kulissen streuen, weil ansonsten gibt es keine Alternative. Aber, und auch das habe ich in der Politik oft genug erlebt, es entscheidet nicht immer die Rationalität in Parteien. Und wenn sich da eine Eigendynamik entwickelt, zum Beispiel nach den Feiertagen und die Hardliner sich durchsetzen, kann das Ganze auch noch scheitern. Also ich würde derzeit auf gar nichts wetten.
Du hast Sebastian Kurz schon angesprochen. Viele in der ÖVP sehen das ja auch als Fehler, dass er gehen musste. Glaubst du, dass es wahrscheinlich ist, dass er wiederkommt, wenn das jetzt wirklich scheitern sollte?
Ich persönlich glaube, er würde das jetzt sicher dementieren. Ich persönlich glaube, dass er zurückkommen will. Ja. Ich glaube auch, dass er in der ÖVP immer mehr hat, die sagen würden, okay, das Haus brennt lichterloh, also das Schwarze Haus oder das Türkise Haus oder das Schwarz-Türkise Haus brennt lichterloh und nur er kann jetzt den Feuerlöscher spielen. Ich habe da auch ÖVP-Strategen und Leute mit wirklichen ÖVP-Insights gefragt, ob da, weil ich weiß, der eine oder andere Landeshauptmann hat im Moment schwere Bedenken gegen Sebastian Kurz und die haben mir gesagt, ja, aber ganz ehrlich, wenn es brennt und wenn diese Verhandlungen scheitern zwischen ÖVP, SP und NEOS, dann werden diese Landeshauptleute so schnell, würde ich gar nicht schauen können, wurde mir da gesagt, alle ihre Bedenken wieder von Bord werfen und sehr wohl hinter ihm stehen und das wüsste er auch. Also das wird natürlich spannend.
Wir schauen noch in ein anderes Bundesland, wo es ein bisschen schneller gegangen ist mit der Koalition, nämlich in die Steiermark. Mario Kunasek wurde als Landeshauptmann angelobt. Was bedeutet das jetzt für die Steiermark?
Naja, das bedeutet jetzt einmal zum einen, dass sie zum allerersten Mal in ihrer Geschichte einen freiheitlichen Landeshauptmann haben. Das gab es noch nicht. Das ist auch zum ersten Mal für die SPÖ die Situation, dass sie in keiner Regierung mehr sind. Also das sind die zwei Neuigkeiten. An sich, so wie Mario Kunasek derzeit auftritt, glaube ich, wird er versuchen, konsensual zu bleiben. Also nicht diese Töne anzuschlagen, die wir von Herbert Kickl kennen, also dieses ganz Aggressive, sondern eher versuchen ein bisschen Jörg Haider, also die Jüngeren werden nicht mehr wissen, wer das ist, aber der Rest schon, der frühere FPÖ-Chef, der ja dann noch lange Zeit Landeshauptmann in Kärnten war, der ist im Bund immer extrem aggressiv aufgetreten, aber im Land selber konsensual und landesväterlich, also ich hoffe für die Steiermark, dass Mario Kunasek eine andere Budget Gebarung hat als Jörg Haider ernst, aber das würde ich einmal vermuten, dass man daraus gelernt hat. Aber ja, auch auf die Steiermark kommen ziemliche Herausforderungen zu. Das klingt jetzt alles easy cheesy, aber es ist nicht ganz ein Zufall, dass Mara Kunasek und die FPÖ bei der Landtagswahl in der Steiermark auf immerhin 35% gekommen sind. Die Wut in der Steiermark ist sehr groß. Da gibt es große Herausforderungen, was das Gesundheitssystem angeht. Da gibt es jenseits von Graz wirklich schwerste Lücken in der Versorgung auch für die Steirer und Steirerinnen. Das wird man sanieren müssen. Das wird man auch nicht nur sanieren können, indem man sagt, man schließt ein Spital doch nicht, was für große Aufregung gesorgt hatte, sondern da muss man halt auch schauen, wo kriege ich dann Ärzte her, wo kriege ich dann Pfleger her, wie kann ich dieses System sanieren. Dann ist natürlich diese ganze Autoindustrie extrem im Bedrängnis in der Steiermark. Das trifft die Steiermark ganz besonders stark. Also wie kann man da den Wirtschaftsstandort wieder ankurbeln auf lokaler Ebene, also auf Landesebene? Wie kann man Arbeitsplätze sichern? Also da kommen schon große Aufgaben auf diese blau-schwarze Regierung zu.
Schauen wir noch kurz auf den Koalitionspartner. Viele sagen ja, die ÖVP ist da ziemlich in die Knie gegangen eigentlich.
Ja, das sagen vor allem auch ziemlich viele in der ÖVP. Und das finde ich eigentlich das Erstaunliche, dass eigentlich seit dieser Koalitionspakt bekannt wurde, haben mir ÖVPler gesagt, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Also ich meine, so kann das nicht weitergehen. Wir können nicht dauernd blaue Parteiprogramme beschließen. Also die haben da große Bauchweh mitunter. Man hat auch gemerkt, wie dann plötzlich mit Christopher Drexler, der das ausverhandelt hatte, der frühere Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef umgegangen ist. Man hat ihn ja öffentlich ziemlich übel demontiert. Da steckte auch wiederum der Wirtschaftsbund dahinter. Das wird natürlich auch spannend werden, weil eigentlich der Wirtschaftsbund der ist, der am ehesten mit der FPÖ immer kann, genauso wie die Industrie. Aber ja, für die ÖVP ist das jetzt nicht gut und es gibt ziemlich viele in der ÖVP, die sagen, das wird für die Christlich-Sozialen in der Steiermark fatal enden, weil jeder Erfolg wird quasi Kunasek, also der FPÖ, angerechnet werden. Jeder Misserfolg, für den wird die ÖVP verantwortlich gemacht werden und dass sie halt ein bisschen ihre Werte aufgegeben hätten.
Aber war das so ein bisschen Regieren in der Steiermark um jeden Preis? Weil anfangs standen ja auch durchaus oder stand eine Koalition oder zumindest Gespräche mit der SPÖ im Raum.
Ja, also ich glaube schon, dass das ein Regieren um jeden Preis war. Und dabei finde ich das erstaunlich, weil nachdem Maria Kunasek eigentlich der SPÖ abgesagt hatte, weil ja, es stimmt, die SPÖ hatte dort eigentlich darum gebettelt, in eine Koalition mit der FPÖ zu kommen, waren jetzt die Aussichten auch nicht mehr so toll. Klar hätte man immer noch sagen können, gut, dann gehe ich halt zur SPÖ, aber trotzdem, also wie geschickt die ÖVP dort verhandelt hat, entzieht sich mir.
Schauen wir noch kurz auf die Angelobung. Da hat ja Bundespräsident Alexander Van der Bellen durchaus nette Worte für Mario Kunasek gefunden. Wir wissen, dass das bei FPÖ-Politikern und unserem Bundespräsidenten nicht immer so ist. War das überraschend für dich oder warum ist das aus deiner Sicht so?
Nein, das war nicht ganz so überraschend, weil Mario Kunasek war ja auch Verteidigungsminister und in dieser Zeit hatte er natürlich auch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der ja formal der Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist, zu tun und ich glaube, die zwei hatten durchaus eine professionelle Zusammenarbeit ohne Bosheiten, ohne quasi sich irgendetwas auszurichten. Also ich glaube, da kann Alexander Van der Bellen schon unterscheiden zwischen dem Stil, weil ob die Inhalte so unterschiedlich sind, wage ich zu bezweifeln, aber zwischen dem Stil von Mario Kunasek und dem Stil von Herbert Kickl. Und deswegen wird das vielleicht manche überraschen, dass er eben mit Mario Kunasek weit freundschaftlicher umgegangen ist, als er es mit Herbert Kickl machen würde. Aber ich glaube, Mario Kunasek hat ihn halt im Unterschied zu Herbert Kickl auch nicht senile Mumie genannt.
Er macht einen Unterschied durchaus wahrscheinlich. Wir machen heute die Bundesländerrunde und schauen noch kurz ins Burgenland. Das wählt am 19. Jänner. Was erwartet uns da?
Naja, das ist spannend, weil da gibt es natürlich eine Umfrage, wo manche glauben, dass die SPÖ nicht ganz fern von dieser Umfrage stehe, aber was weiß ich, wonach die SPÖ 47% erhalten würde. Das wäre natürlich ein sensationeller Wert, muss man dazu sagen. Sie hatten das letzte Mal die absolute Mehrheit. Also dann würden sie nur rund 3 Prozentpunkte verlieren. Das wäre in Zeiten wie diesen wenig. Jetzt grundsätzlich wäre nicht Norbert Hofer jetzt der Spitzenkandidat der FPÖ, wäre das allerdings nicht erstaunlich, weil Hans-Peter Doskozil hatte bei der letzten Wahl de facto keine Konkurrenz dort. Also es sind zwar andere Parteien angetreten, so wie überall, aber die waren extrem schwach. Jetzt ist natürlich mit Norbert Hofer ein Profi im Ring. Man darf nicht vergessen, Norbert Hofer war ein sehr erfolgreicher Präsidentschaftskandidat der Freiheitlichen. Er war selber Minister, er war selber FPÖ-Chef, also der ist natürlich schon ein Profi, der weiß, wie er medial umgehen muss und sonstiges. Aber die SPÖ im Burgenland ist sicher noch am professionellsten, was den Machtapparat angeht. Das heißt, das wissen sie recht gut, wie man da gewisse Sachen steuert. Sie haben halt eine sehr offensive, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt, weil Wirtschaftspolitik, ich weiß nicht, ob ich es Wirtschaftspolitik nennen würde, aber zumindest Verstaatlichungspolitik gemacht. Ich kann das nicht beurteilen, ob das wirklich so akklamiert wird im Burgenland. Im Zweifelsfall würde ich einmal vermuten, ja, weil auch Jörg Haiders Budgetpolitik wurde seinerzeit ziemlich akklamiert und man erkennt solche Sachen ja meistens erst in der Retrospektive.
Glaubst du, hat Norbert Hofer da die Kraft, dass er auch Hans-Peter Doskozil Doskozil Stimmen wegnimmt, weil Hans-Peter Doskozil ist ja in manchen Themen durchaus auch eher rechts unterwegs, vor allem für die SPÖ eben. Norbert Hofer zeigt sich gemäßigt, hat auch immer eigentlich sehr staatsmännisches Auftreten.
Ich habe ja den Norbert Hofer gestern in Fellner Live, also in meiner Sendung, als Interviewgast gehabt und habe ihn ja auch nach seinen Themen gefragt. Und da hast du gemerkt, dass er anders auftritt auch als Herbert Kickl. Das ist sehr schlau, weil du musst in Bundesländern auch anders auftreten. Und da hat er eben als Punkt 1 die Budgetsituation genannt, weil natürlich da enorm viel verstaatlicht wird und das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Punkt 2 eben auch den Wirtschaftsstandort und Punkt 3, und das ist natürlich ein ganz essentielles Thema in Wirklichkeit in allen Bundesländern, das ist Gesundheit und Pflege. Das ist natürlich auch ein Thema, wo sich Hans-Peter Doskozil sehr stark draufgesetzt hat. Das muss man ihm lassen. Das hat er auch sehr früh erkannt, dass man da zum Beispiel gegen Privatisierung von irgendwelchen Heuschrecken bei Pflegeheimen vorgehen muss und solche Sachen. Das wird ein interessantes Duell und Norbert Hofer hat bei mir ja auch wörtlich gesagt, es wird die Frage sein und insofern ist es ein Duell, ob der nächste Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil oder Norbert Hofer heißt. Und ich halte das für nicht ganz ausgeschlossen, dass sich da eine Mehrheit gegen die SPÖ ausgehen würde. Das könnte dann auch passieren. Aber ich würde die burgenländische SPÖ und ihre Machtmaschinerie auch nicht unterschätzen.
Jetzt sind wir natürlich nach einer Wahl immer schlauer als davor, aber welche Koalitionsoptionen gibt es denn im Burgenland?
Also da muss ich sagen, das hat Norbert Hofer sehr offen gesagt und das stimmt auch. Es gibt entweder die Option Rot-Blau, also dass Hans-Peter Doskozil mit den Freiheitlichen regiert im Burgenland. Das hat er schon einmal getan. Oder die Option, wenn die SPÖ doch mehr verlieren könnte, weil wenn sie bei über 40% sind, wird es, glaube ich, etwas schwer werden, eine Koalition gegen sie zu machen, auch wenn es sich rechnerisch ausgeht, eben schwarz-blau.